Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen hier bei Abgedreht, dem Filmmagazin im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Japan und Geister, mal wieder von Doris Dörrie. Western und Schießereien, endlich mal mit John C. Reilly in der Hauptrolle. Beide haben wir heute in der Sendung im Gespräch. Und außerdem natürlich die wichtigsten neuen Filmstarts dieser Woche im Überblick. Der Moonlight-Nachfolger If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins brachte ihm nicht gleich den nächsten Oscar ein. Stattdessen wurde Green Book als bester Film ausgezeichnet. Ein Film also, der im direkten Vergleich wie eine nostalgische Alibi-Auseinandersetzung mit Rassismus wirkt, während Jenkins' Verfilmung von James Baldwins 70er-Jahre-Roman trotz des historischen und wundervoll warm ausgeleuchteten Harlem-Settings eine nachdrückliche Heutigkeit spüren lässt. Und das nicht nur, weil die fast schon systematische Verfolgung und Inhaftierung Schwarzer, einer der Aspekte dieser tragischen Liebesgeschichte, immer noch ein akutes Problem in den USA ist.
Vielleicht wäre es anders, wenn ich wirklich was angestellt hätte, aber ich habe nichts gemacht.
Wie schon mit Moonlight ist Barry Jenkins auch mit If Beale Street Could Talk ein bedeutungsschweres und bedeutsames Filmgedicht gelungen. Die Liebe der jungen Tish und ihres etwas älteren Freundes Fonny, ihre Annäherung, die schwierige Wohnungssuche der beiden, der Rassismus, dem sie im Alltag begegnen, erzählt mit unglaublicher Eleganz in fein verwobenen Rückblenden. Während in der Gegenwart des Films die schwangere Tish darauf hofft, dass ihr unschuldig verhafteter und auf den Prozess wartender Freund noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes wieder freikommt. Ein Blick zurück, der alles über heute sagt, eine Hommage an James Baldwin, an Harlem und ein traurig schöner Liebes- und Familienfilm. If Beale Street Could Talk. Gute 10 Jahre nach ihrem wundervollen Culture-Clash-Film Kirschblüten Hanami spinnt Doris Dörrie, irgendwie jedenfalls, in Kirschblüten und Dämonen die Geschichte weiter. Herausgekommen ist eine sperrige Fortsetzung und ein unzugänglicher Zwitter aus spiritueller Psychoanalyse und japanischer Mythologie. Ein esoterischer Tanz mit den Geistern der Vergangenheit, allerdings ohne jede Bodenhaftung. Schwindelerregend, aber leider nicht auf die gute Art. Kirschblüten und Dämonen. Ein wahrhaft grandioser Besuch in den 90ern ist dafür das Regiedebüt von Comedy-Star Jonah Hill, der seit ein paar Jahren den Sprung in ernstere Gefilde versucht und ihn spätestens jetzt mit dieser LA-Skate-Kultur-Liebeserklärung und Coming-of-Age-Geschichte eines 13-Jährigen gemeistert hat. So waren nicht nur die 90er, so haben sie sich angefühlt und so haben sie ihre Spuren hinterlassen. Mid-90s. Jacques Audiard gehört zweifellos zu den aufregendsten modernen französischen Regisseuren. Und das zeigt sich auch in seinem ersten englischsprachigen Film The Sisters Brothers mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly als die beiden Sisters-Brüder, die ihr Leben im Wilden Westen im Grunde mit nichts anderem verbringen als herumreiten und schießen.
Wir sind die Sisters Brothers. S-I-S-T-E-R-S. Die Schwestern.
Wir haben genug Geld, um ganz aufzuhören.
Um mit was aufzuhören?
Menschen umzubringen.
Ja, klar.
Mit ihrem neuesten Auftrag kommen vor allem bei John C. Reilly als etwas sanfterem der beiden Sisters-Brüder Zweifel auf, ob es da draußen irgendwo nicht noch etwas anderes geben könnte. Eine friedlichere Welt, saubere Zähne, genug Gold für den Revolverhelden-Ruhestand und vielleicht ein Leben, das nicht nur darauf beruht, anderen ihres zu nehmen. Staubig, brutal und witzig, eine unbefangene und liebevolle Western-Annäherung, die sich echt anfühlt und trotzdem in den Weiten und Riten des Western-Genres schwelgt. Umwerfendes Kino. The Sisters Brothers. Die neuen Filme der Woche im Überblick. Ebenfalls angelaufen, aber vor allem wichtig, weil er Teil eines gigantischen Unterfangens ist, Captain Marvel, das erste weibliche Leinwand-Solo des Marvel Cinematic Universe, das im April mit Film Nummer 22 in den Endkampf geht mit Avengers Endgame. Vorher aber, wie gesagt, gibt es noch Klärungsbedarf und zumindest der wird jetzt mit Captain Marvel befriedigt.
Also, du bist nicht von hier?
Ist schwer zu erklären.
Wie es sich für die einzelnen, mittlerweile 20 großen Filme aus dem Marvel-Universum gehört, greifen sie ineinander. Und Captain Marvel ist nun das fehlende Stück in diesem gigantischen Puzzle, an dem seit 2008 und dem ersten Iron Man-Film gebaut wird. Thor, Captain America, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, mittlerweile auch Spider-Man und natürlich die Avengers-Team-Mission. Und dass Captain Marvel im Endkampf gegen Thanos und für das Überleben des Universums eine wichtige Rolle spielen wird, das ist seit dem letzten Avengers-Film jedem klar. Und wird auch hier noch einmal betont in einer der beiden Abspannszenen am Ende des Films. Doch eins nach dem anderen. Erstmal muss ja schließlich erklärt werden, wer diese Marvel-Heldin ist, woher sie kommt und woher ihre Kräfte kommen.
Ich habe ständig diese Erinnerungen. Blitzartig.
Im Grunde das Übliche also, während nebenbei auch noch die Vorgeschichte des Avengers-Gründers und SHIELD-Chefs Nick Fury erklärt wird. Samuel Jackson hat dafür extra eine digitale Verjüngungskur bekommen, denn das, was im Film passiert, spielt in den 90er Jahren, als es noch Videogeschäfte gab, das Internet in den Kinderschuhen steckte und Nick Fury ein normaler Agent war und keine Augenklappe trug.
Oho! Du willst persönlich werden.
Wo bist du geboren?
Huntsville, Alabama. Doch ich erinnere mich nicht mehr dran.
Name des ersten Haustiers?
Mr. Snoofers.
Mr. Snoofers?
Sag dich doch gerade. Habe ich bestanden?
Noch nicht. Erster Job?
Soldat. Direkt nach der Highschool. Verließ die Army als Colonel.
Danach?
Spion.
Captain Marvel macht durchaus Spaß. Es gibt gute Action und ein paar schöne Pointen. Und Brie Larson macht ebenfalls ihre Aufgabe hervorragend. Der ganz große Wurf allerdings ist nicht gelungen. Es fehlt der wirklich besondere Ton. Die eigene, vielleicht etwas weiblichere Seele dieses ersten weiblichen Marvel-Solo-Abenteuers, die daraus mehr hätte machen können als nur ein weiteres großes, unterhaltsames Comicfilmspektakel und notwendiges Vorspiel für Avengers Endgame.
Invasion aus dem Weltall, Verfolgungsjagd. Ganz ehrlich, ich war kurz davor aufzugehen, bis ich dich heute traf.
Captain Marvel jetzt im Kino, genauso wie Doris Dörries neuer Film Kirschblüten und Dämonen. Ein Film, der sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber eins wird nochmal mehr deutlich, Doris Dörries ungebrochene Liebe zu Japan. Anke Sterneborg hat die Regisseurin getroffen.
Doris Dörrie kommt von Japan einfach nicht los. Zum ersten Mal ist sie 1985 dort gewesen.
Was mich doch immer wieder fasziniert, und ich war jetzt über 30 Mal da, ist diese doch sehr andere Weltsicht. Und ein Teil davon ist, dass nicht unterschieden wird zwischen fester Materie und Geist, wie bei uns Körper und Geist.
5 ihrer Filme spielen, zumindest zum Teil, in Japan. Erleuchtung garantiert, Der Fischer und seine Frau, Kirschblüten Hanami, Grüße aus Fukushima und jetzt Kirschblüten und Dämonen.
Die Grenzen sind sehr viel durchlässiger und deshalb ist sehr viel mehr möglich. Kann man zum Beispiel auch in den Filmen von Miyazaki sehr schön studieren. Alles ist beseelt, das ist natürlich Shinto.
Shinto heißt übersetzt der Weg der Götter und ist eine polytheistische, dem Buddhismus verwandte Religion, die sich durch hohe Diesseitsbezogenheit auszeichnet.
Das bedeutet aber auch, dass die Dinge sich entwickeln dürfen und nicht so ganz fest geformt ist.
In Kirschblüten und Dämonen heißt das dann, dass Karl die Geister seiner Eltern Rudi und Trudi nicht fürchten muss, dass sie ihm helfen, auf den richtigen Weg zu finden.
Ich habe auch viele Dinge über diese Figuren erfahren, die ich ja vorher nicht wusste. Die haben die mir dann auch sehr bereitwillig erzählt. Also zum Beispiel, dass Trudi an Depressionen gelitten hat und sich auch sogar mal umbringen wollte, dass der Vater gesoffen hat. Das kam dann plötzlich ans Tageslicht. Und das war eine sehr spannende Reise.
Mit ihren kurzen, keck nach oben stehenden, blonden Haaren, roten Lippen und einem leuchtend grünen Schal spürt man bei Doris Dörrie genau, sie ist wach und voll im Leben. Geboren wurde sie 1955 in Hannover. Dass sie nach dem Abitur schon als 18-Jährige für 2 Jahre nach Amerika ging, um Schauspielerin zu werden, daran war das Theater schuld.
Weil eine völlig durchgeknallte Theatergruppe aus Stockton, Kalifornien, im Freizeitheim Fahrenwald in Hannover aufgetreten ist. Und ich war zufällig da, ich weiß gar nicht, wie ich da hingeraten bin. Und es hat mich umgehauen. Das war so verrückt und so anders als alles, was ich kannte aus Hannover. Und dann habe ich meine Eltern dahin geschleift und habe gesagt, ich möchte dahin. Und meine Eltern, wirklich erstaunlich mutig und liberal, haben dann gesagt, okay, dann mach halt.
In den USA merkte sie bald, dass sie zu schüchtern war, um Schauspielerin zu werden. Darum beschloss sie lieber selber Filme zu machen. Und weil so ein Studium in den USA zu teuer gewesen wäre, ging sie in Deutschland auf die Münchner Hochschule für Film und Fernsehen. Damals wollten nur wenige Frauen hinter die Kamera und hatten dafür auch nur wenige weibliche Vorbilder.
Die anderen, also zum Beispiel Wenders aus dem A-Kurs, der war schon lange fertig, aber auch andere männliche Kollegen, Studenten, die haben sich so eingefunden in der Filmgeschichte und haben auch wirklich von sich gesagt, das sind meine Vorfahren und ich mache da weiter. Und das waren dann so Superhelden wie John Ford, Howard Hawks. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da einreihen kann. Das sind nicht meine Vorfahren. Ich kann nur versuchen, so ganz mein eigenes Ding zu machen.
10 Jahre später hatte sie dann mit Männer, einer kleinen Beziehungskomödie um eine Münchner Männer-WG, den ganz großen Durchbruch. In Deutschland sahen 5 Millionen Zuschauer diesen Film, aber auch international war er ein großer Erfolg, sogar in den USA.
Und ich hatte eben aus Amerika was mitgebracht, was ich versuche bis heute hochzuhalten, diese Aufforderung, don't be boring. Diese eine Aufforderung habe ich dann versucht, irgendwie mit dem zu verknüpfen, was mich auch so wirklich im Innersten interessiert hat.
Diesem Motto ist sie treu geblieben, egal ob sie Filme dreht oder auch mal Kinderbücher und Romane schreibt oder Opern inszeniert.
Ich finde das alles nicht so einfach, diese seltsame Welt zu verstehen. Und sie raubt mir den Schlaf. Und durch das Schreiben und das Filmemachen verstehe ich sie vielleicht einen Hauch besser und ich kann dann auch besser schlafen, weil es so viel Spaß dann auch macht.
Doris Dörrier, ein Porträt von Anke Sterneborg. Und damit kommen wir noch einmal zurück zu Jacques Audiards The Sisters Brothers mit John C. Reilly endlich in einer echten großen Hauptrolle in einem Western, der viel mehr ist als nur ein schönes Genrewerk. John C. Reilly.
It seems a little strange to be having these big philosophical discussions about the film when the fact is, when I was making the film, I wasn't thinking about these things, these larger questions at all.
Ein bisschen komisch ist es schon, sagt John C. Reilly, diese großen philosophischen Diskussionen jetzt über den Film zu führen, weil er beim Drehen des Films solche Themen nämlich gar nicht im Kopf hatte. Nachhaltigkeit, Genderfragen, Männlichkeit, Weiblichkeit, der Sinn des Lebens. Und es steckt tatsächlich alles in Jacques Audiards Sisters Brothers, der letztlich aber auch Rileys Werk ist. Nicht nur, weil der Nebenrollenstar so grandios die Hauptrolle spielt, sondern weil er sich mal auf eine etwas andere Art zeigt und weil seine Frau, eine erfolgreiche Produzentin, sich diesen Western, diese Rolle extra für ihn ausgesucht hat.
She and I had already been talking about, because you know, my wife and I have been together a long time. My wife is a very accomplished producer. She's done a lot of.
Wir hatten schon lange nach etwas gesucht. Wir sind ja auch sehr, sehr lange schon zusammen. Und sie ist eine sehr erfahrene Filmproduzentin. Jedenfalls hatten wir oft diese Gespräche geführt, dass ich mehr machen könnte, als mir normalerweise angeboten wird. Sachen, die ich beherrsche, die ich wie eine angeheuerte Spezialeinheit erledige. Das ist der Job eines Supporting Actors. Ein toller Job. Aber wir haben uns oft darüber unterhalten, ob da nicht noch mehr drin ist.
Do your bit and leave. So she and I were both talking about, like, wish there was more out there for you to do.
Ein damals vor 9 Jahren unveröffentlichter, später dann mehrfach ausgezeichneter Roman von Patrick DeWitt war die Antwort. The Sisters Brothers.
And getting this book was like having greatness thrust upon me. Like,
dieses Buch war, als würde mir eine große Aufgabe gestellt werden. Ich musste das einfach machen. Es hat insgesamt 7 Jahre gedauert und viel, viel Arbeit gekostet. Internationale Gespräche, Brücken bauen, Finanzierungen stemmen. Aber wir haben es geschafft und wir sind sehr stolz darauf. Sie haben keinen geringeren als Joaquin Phoenix als zweiten und etwas schießwütigeren Sisters Bruder engagiert, in Spanien spektakuläre Drehorte und ein perfektes Double für den Wilden Westen gefunden und sie haben es geschafft, den französischen Meister Jacques Audiard an Bord zu holen, der aus diesem Stoff viel, viel mehr gemacht hat als nur eine simple Neufassung des guten alten Western-Mythos, ganz im Sinne von John C. Reilly.
I think we have enough Western myths.
Wir haben, glaube ich, schon genug Western-Mythen. Diese Mythen haben Amerika schließlich oft genug in Schwierigkeiten gebracht. Diese Idee, dass wir etwas Besonderes wären und dass wir alles schaffen, wenn wir nur genug Munition für unsere Colts haben. Es ist Zeit für eine neue Art Western, der die Wahrheit über diese Vergangenheit erzählt und dabei auch einen Plan für die Zukunft hat. John C. Reilly zu sehen, überragend in The Sisters Brothers. Und das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.